Ja, herzlich willkommen zu diesem Tech Talk. Dieses Mal direkt vom Redmond Campus aus dem Channel 9 Studio. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Boris hier habe. Boris ist Program Manager bei uns im Azure Compute Team und ist deshalb direkt an der Quelle, direkt in der Entwicklung involviert, was unsere neuen Azure Compute Services betrifft. Und ich finde es super cool, dass du Zeit hast, einfach mal mit mir ein bisschen über die neuen Compute Services zu sprechen. Ja. Hast einiges mitgebracht an neuem Stoff, von daher zeig mal, was es Neues gibt.
Ja, hallo zusammen. Also wie gesagt, ich bin Program Manager im Azure Compute Team. Azure Compute ist im Prinzip alles Infrastructure as a Service, PaaS, Container Services und so weiter. Das ist im Prinzip die Größenordnung von Azure Compute. Mhm. Im Prinzip alles, was Azure powert. Für heute habe ich mit dabei, ich werde euch mal kurz erklären, was der Azure Compute Stack ist, okay, weil da hat sich einiges verändert, was die verschiedenen Services sind, wie die Services aufeinander aufbauen. Dann erkläre ich mal ganz kurz Microservices. Microservices ist ein super großes Thema jetzt momentan aus verschiedenen Gründen. Speziell, wenn man daran denkt, dass man auf Kundenanforderungen oder neue Technikanforderungen ganz schnell eingehen muss und muss neue Services ganz schnell deployen, ohne dabei die anderen Services zu beeinträchtigen. So, ich erkläre das mal ganz kurz. Der Grund, warum ich das erkläre, ist, weil es gibt zwei Arten von Microservices. Es gibt die Containerized Microservices und es gibt die Nicht-Containerized Microservices. Mhm. Containerized in der heutigen Welt ist im Prinzip alles, was mit Docker zusammenhängt. Das heißt, man baut einen Service pro Container, lässt die dann untereinander, die unterhalten sich dann untereinander. Deployt es dann in ein Cluster und ich erkläre, was das ist. Wir haben jetzt gebaut einen Azure Container Service, weil so ein Cluster aufzusetzen ist relativ komplex. Wir versuchen es wirklich einfach für unsere Kunden zu machen. Und dann am Schluss rede ich ein bisschen über Service Fabric. Service Fabric ist unsere Microservices-Plattform. Das ist im Prinzip ein Service, den haben wir intern verwendet über Jahre. Für SQL Azure zum Beispiel.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine SQL Database deploye, läuft das unter der Haube auch auf diesem Service, den ich jetzt auch als Entwickler selber verwenden kann?
Genau. Okay. Also um genau spezifisch zu sein, was du machst, wenn du eine neue Datenbank erzeugst, du erzeugst praktisch einen Service Fabric Stateful Service und ich erkläre, wie das dann funktioniert.
Okay. So. Microservices ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ein ziemliches Hype-Thema im Moment. Ich glaube, keine Entwicklerkonferenz, wo es nicht um Microservices geht. Also von daher super, dass wir jetzt die passenden Services dazu haben. Und wer vielleicht schon irgendwie mit Docker in VMs gearbeitet hat, weiß, dass es relativ aufwendig ist, sowas halt selber hochzuziehen. Und von daher super spannend, was es da Neues gibt.
Gut. Okay, so das ist unser Compute-Stack. Ganz unten haben wir natürlich Azure Public Cloud, was unser Public Azure Service ist. Dann Azure Stack hatten, glaube ich, gestern oder vorgestern kam das große Announcement raus, was im Prinzip das Äquivalent von Azure, von Public Azure in der Private Cloud ist. Das bedeutet, ihr könnt es in eurem Datacenter aufsetzen, habt dieselben Möglichkeiten, dieselben Services zu provisionieren. Ist relativ kosteffizient, ja, weil du definierst im Prinzip eine Umgebung nur einmal. Und dann kannst du entscheiden, ob du das in deinem Private Data Center in Azure Stack deployen willst oder in Public Azure.
Das ist ja super, weil dann habe ich quasi eine eigene Azure Region, nur halt in meinem Data Center. Es gibt jetzt auch einen Blog-Eintrag, wo nochmal die Hardware-Anforderungen dafür stehen. Das heißt, wer mit der Preview arbeiten will, sollte sich das mal anschauen. Also auf jeden Fall für die eigene Infrastruktur betreiben wollen. Spannendes Thema.
Ist super cool, ja. Ist auch für uns ein relativ großer Differentiator, ja, weil es ist nicht nur ein VPN-Connect von Public Cloud in eine Private Cloud, es ist wirklich im Prinzip fast dasselbe.
Ja, gerade wenn man sich so andere große Cloud-Anbieter anschaut, die sehr stark auf Public Cloud setzen, sind wir halt die Einzigen, die sagen, okay, das Gleiche brauche ich vielleicht auch im eigenen Datacenter, um pro Workload entscheiden zu können, was ich wo betreibe.
Ja, cool. So, dann, wir haben ja unseren Azure Stack im Prinzip neu architected. Ungefähr 3-4 Jahre ist es her. Bevor war ja für diejenigen von euch, die Cloud-Services verwenden, früher war es ja so, dass unsere IaaS-Offerings, die waren ja praktisch auf Cloud-Services basiert. Weil wir haben mit PaaS angefangen, also mit Cloud-Services im Prinzip angefangen. Das hatte einige Probleme zur Folge, deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es halt genau umgekehrt, wie es normal sein muss. Ja, und im Prinzip jetzt passiert alles auf IaaS. Und das ist der nächste Layer hier, wo steht VMs und VM-Scale-Sets. Virtual Machines sind einfach ganz normale Virtual Machines, da gibt es nicht viel dazu zu erzählen. Virtual Machine Scale Sets ist neu, ist different, weil wenn man sich überlegt, du brauchst für PaaS, brauchst du eine Plattform, die relativ schnell skalieren kann. Mhm. Ja? Jetzt für jeden, der mal ISVMs, ein Scale-Out gemacht hat mit ISVMs, das dauert eine Zeit.
Ja, ich musste jede VM vorbereiten, musste da die Load Balance Endpoints einrichten und das ganze Thema relativ aufwendig. Ja.
Und selbst in unserem ARM-Template, also Azure Resource Manager Template, für Leute, die damit vertraut sind, wir hatten Resource Loops oder haben Resource Loops. Das heißt, du kannst im Prinzip sagen, ich möchte 5 VMs. Was das allerdings zur Folge hat, ist jedes Mal ein Call in unsere Fabric rein. Das heißt, du hast sehr viel Roundtripping. Deswegen haben wir VM Scale Sets gebaut. VM Scale Sets ist im Prinzip, was wir nennen, unsere Foundation für PaaS Layers. Ja? Ja. Kannst natürlich auch so verwenden, wenn du irgendwelche eigenen Runtimes hast und brauchst eine Plattform, die relativ schnell skaliert, die Auto Scaling eingebaut hat, die Load Balancing eingebaut hat, dann ist Scale Sets genau richtig. Ja?
Okay.
Und das macht halt im Prinzip unseren Basis Layer aus. Ja? So, dann auf der linken Seite ist ganz interessant, weil wir promoten ja Azure als eine super offene Plattform und was es auch ist. Das heißt, wir promoten nicht nur und bieten nicht nur unsere eigenen PaaS-Services auf Azure an, wir haben auch Third-Party- und Partner-Services. Zum Beispiel Cloud Foundry ist gerade ein Riesenthema, ist, glaube ich, in Deutschland auch sehr populär, läuft auf Azure, ja, und die laufen auf Scale-Sets. Dann das nächste Kästchen, ich weiß gar nicht, wie gut man das sehen kann, aber das grüne Kästchen ist im Prinzip Cluster Management Orchestration Technologies, worüber ich noch ein bisschen mehr rede, wie Mesos ist ein Cluster Management Technology und dann Swarm von Docker ist Cluster Management Orchestration, können direkt darauf aufsetzen und tun es auch.
Okay, das heißt, die Tools und Plattformen, die ich vielleicht schon kenne oder nutze, weil ich vielleicht einen anderen Cloud-Service schon genutzt habe oder in einem eigenen Data-Center was betrieben habe, kann ich jetzt genauso auch weiterhin auf Azure nutzen.
Und alles schön nett mit Azure Resource Manager Templates, zeige ich dann ganz kurz. Dann, wie wir natürlich unsere VMs, wenn du egal ob eine VM oder ein VM-Scale-Set, wenn du das provisionierst, die virtuelle Maschine, dann ist das ja im Prinzip ein Plain Image erstmal. Mhm. Ja, es sei denn, du nimmst ein Customized Image. Das Customized Images, ihr baut euch euer eigenes Image, tut die Software rein, die ihr braucht und dann macht ihr praktisch ein Backup und nehmt das als Image-Template. Unsere Images sind relativ basic. Allerdings der Weg, um Customizations zu machen, ist Virtual Machine Extensions. Mhm. Das ist applicable für VM Scale Sets und VMs gleichermaßen. Zum Beispiel Service Fabric ist PaaS-Plattform. Wie wir Service Fabric im Prinzip auf die VMs bekommen, ist durch eine Extension.
Okay.
Ja? Oder wenn du Docker Development machst, wie der Docker Daemon da drauf kommt, ist durch eine Extension. Ja, mhm. So, der nächste Layer ist dann unser, was wir nennen, PaaS Layer. Und das ist links ACS, wir mögen ja Akronyme, steht für Azure Container Service.
Ja.
Das ist im Prinzip unser Service, der euch erlaubt, super schnell einen Cluster hochzuziehen, der dann in der Lage ist, mehrere Containers zu hosten. Und ich erkläre das ein bisschen mehr in Detail.
Okay.
Dann haben wir unseren Batch-Service, was viele Leute nicht wissen. Also wenn du Batch-Jobs hast, wir haben einen eigenen Service dafür.
Er ist so ein bisschen
stiefkindlich.
Genau, ein bisschen unterm Radar. Also gibt es schon seit einiger Zeit, den kann man auch produktiv nutzen. Und viele Kunden wissen es gar nicht, gerade wenn ich irgendwelche Dinge habe, die ich in wirklich sehr skalierbarer Form als Batch-Job ausführen möchte, ist das super spannend.
Genau. Und dann rechts ist halt Service Fabric. Und Service Fabric, da steht da drin Apps und Containers, weil momentan Service Fabric supportet halt Applications. Das heißt, du kannst jede Art von Applikation in Service Fabric hosten und wenn wir GA, dann halt auch Container. Also ich rede mehr darüber. Dann auf dem PaaS Layer setzt oder wird in Zukunft unsere, ich sag mal, Higher Level Layers aufsetzen, wie zum Beispiel der Media Service oder Azure App Services mit Web Applications und Mobile Applications. Die moven dann alle auf werden dann alle rübergehoben auf den Layer. Ne? Und dann haben wir
davon merkt der Kunde letzten Endes
gar nichts. Das ist das Gute an dem Compute-Stack ist, das ist, wie wir es intern machen, aber auch wie die Kunden es machen können.
Ja.
Alles, was ich da zeige, ist nicht Azure intern, ihr könnt alles im Prinzip verwenden.
Aber das heißt auch, das, was wir jetzt tatsächlich auch als Plattform, als Service bauen, ist ist jetzt nicht irgendwas Microsoft internes, sondern das könnte ich theoretisch auch selber nachbauen. Ja. Nur ich muss es jetzt nicht mehr selber nachbauen, weil Microsoft das für mich macht.
Und Service Fabric ist das beste Beispiel. Ne? Service Fabric, du kannst, erkläre ich dann auch noch später im Detail, du kannst dann auch Service Fabric Programming Models verwenden und Service Fabric Applications bauen.
Okay.
Was ich halt noch hervorheben will, ist, dass Service Fabric ist ein Azure Service, läuft aber im Prinzip überall.
Okay.
Ja, das heißt, theoretisch könntet ihr den in eine andere Cloud deployen, Service Fabric Cluster, on-prem, also nicht in Azure Stack, wirklich on-prem oder in jegliche andere Umgebung.
Okay,
cool. Okay, so. Mal ein ganz kurzer Refresher über Microservices.
Ja, wofür brauche ich das eigentlich?
Genau. So, der Punkt ist ja, früher war es ja so, man hat eine Applikation gebaut und viele unserer Kunden und die Applikation hat sehr viele Funktionalitäten gehabt. Und das Ganze wurde im Prinzip als eine Einheit geschippt. Wir bei Microsoft intern, wir haben das relativ lange auch gemacht mit unseren Produkten. Visual Studio ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Visual Studio, warum wir lange Release-Zyklen hatten, war einfach, ist ein Riesenprodukt gewesen mit sehr vielen unterschiedlichen Komponenten. Ja. Aber was halt passiert ist, ist, wir haben das alles zusammen integriert und haben das als ein Produkt geschippt.
Ja, und dann hast du auch Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten.
Das heißt, du hast weniger Zeit für deine Entwicklung und wir haben sehr viel Zeit in den 2-Jahres-Release-Zyklen auf Testing verwendet, was nicht viele Leute wissen. So, und das ist so dieser monolithische Application-Approach, der durchaus valide ist und was durchaus noch sehr viele Leute machen.
Auch gerade im Serverbereich sehen wir das ja sehr stark. Ja. Da setzt man halt auf einzelne VMs und skaliert dann im Sinne von, ich brauche eine größere VM, um meinen Service nach oben zu skalieren.
Und wie man halt so ein Monolith Application deployed oder skaliert, ist im Prinzip, fügst neue Virtual Maschinen hinzu und tust den ganzen Block dann praktisch auf die neue Instanz heben. Ne? Das ist ein sehr valider Approach, das ist ein sehr proven Approach. Der Nachteil an dem Approach ist natürlich, du kannst relativ schlecht oder relativ langsam auf neue Requirements reagieren. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel Amazon ist ein relativ gutes Beispiel. Amazon hat so ein Microservices-Modell. Ja? Das heißt, die können ihren Warenkorb im Prinzip komplett unabhängig vom Produktkatalog updaten, neu gestalten und so weiter und so fort. Ja? Der Unterschied da ist auch, dass du im Prinzip bei Microservices deine Services per Business Requirement bundelst. Ja. Das heißt, es ist ein sehr spezifischer Service. Das ist auch der ein bisschen der Unterschied zu SOA. Ja. Viele Leute behaupten auch oder sagen, Microservices ist so ist im Prinzip SOA, Software Oriented Architecture, was stimmt zum gewissen Teil. Allerdings Microservices, also wie ich das immer gern beschreibe, ist der wirklich große Unterschied ist, dass ein Microservice wirklich eine Business Capability beinhaltet. Ja. Und das ist jetzt, was man häufiger sieht, wie Leute das anfangen, ist, die haben ihren Monolith und nehmen dann halt praktisch Funktionalitäten raus. Also es gibt ganz wenige, die mit einem Microservices-Architektur anfangen. Es ist meistens so, du re-architectest das oder fängst mit Monolith an und wenn du merkst, es wird relativ komplex, deine Integration, dein Testing und so weiter wird relativ aufwendig, du kannst nicht mehr schnell deployen, dann haben wir gesehen, dass viele Kunden dann halt eben zu diesem Microservice-Modell.
Das heißt, ich löse einzelne Komponenten raus und kann dann diese Komponenten unabhängig von den anderen aktualisieren, neue Features entwickeln und auch vor allen Dingen unabhängig testen.
Genau.
Okay.
So, und der große Unterschied hier ist jetzt habe ich da eine super Animation, ja. Der große Unterschied ist, so Microservices lässt du in einem Cluster laufen, also Service Fabric Cluster oder Mesos Cluster und ich erzähle es. Was allerdings auch bedeutet, du hast jetzt keine, wenn man sich das Slide anschaut, ich habe immer noch eine Applikation. Die Applikation hat verschiedene Services drin. Ja. Allerdings wird die Applikation jetzt nicht mehr als Ganzes auf eine VM deployed und der Block dann wieder auf eine andere VM für Scale-Out-Szenarien. Die Services in der Applikation werden im Prinzip individuell auf einem Cluster verteilt. Ja, die sind komplett unabhängig. Das heißt, selbst für eine Applikation App 1 da hier, ja, die Services, der Service A oder der rote Service ist halt auf der Node 1, der grüne Service ist auf der Node 2 und so weiter. Also es ist komplett unabhängig.
Okay, das heißt, mein Cluster besteht aus einer bestimmten Anzahl von VMs und über diese VMs hinweg werden dann die einzelnen Instanzen meines Services skaliert.
Ja, genau. So, und das ist ein relativ gutes Modell und die Applikation selbst bekommt halt, ist halt mehr ein logisches Konstrukt jetzt, wo man sagt, das ist meine Applikation und die Services sind komplett unabhängig.
Okay.
Das ist, ist ein sehr, sehr reichhaltiges Thema. Das war jetzt wirklich nur mal ein ganz, ganz kurzer Umriss. So, was man natürlich braucht für diese Microservices-Plattforms ist eine entsprechende, oder für Microservices-Applications eine entsprechende Plattform. Und wir haben jetzt schon mal Cluster angedeutet. Ja. Cluster ist im Prinzip für Leute, die vertraut sind mit SQL-Clustern und so weiter, ist im Prinzip dasselbe. Für Microservices ist es halt eben, ist es halt in erster Linie, ich sag mal, ein Mesos-Cluster, ein Swarm-Cluster. Wo das herkommt, ist, Microservices waren wirklich groß in, oder sind wirklich groß in der Open-Source-Community. Okay. Ja, wenn du mal überlegst, so Netflix ist praktisch auf Microservices aufgebaut. Mhm. Netflix promotet Microservices ziemlich stark, ja. eBay und so weiter. Das heißt, es kommt aus der Richtung.
Aus diesen hochskalierbaren Web-Applikationen,
genau, ne, die dann häufig. Born in the Cloud, sagt man, ja, glaube ich, genau. Neudeutsch. Ne? So born in the Cloud-Applikationen, da kommt das so her. Und die haben natürlich in erster Linie auf Open-Source-Tools gesetzt, ja? Muss man einfach so sagen. Und Mesos ist halt ein Cluster-Management-Tool dafür. Das ist im Prinzip, das ist ein Tool, das verwaltet deine virtuellen Maschinen und sorgt dafür, dass die virtuellen Maschinen halt alive sind und so weiter und detected ist. Dann obendrauf gibt es halt verschiedene Frameworks und ich erkläre das. Aber da kommt es so her, Microservices, du brauchst im Prinzip ein Cluster, ja, und dass du deine Services auch verteilen kannst in dem Cluster.
Okay.
Was relativ wichtig ist, wenn man sich überlegt, du willst ja auch wissen, oder du brauchst ja irgendein Tool, das sagt, die Maschine hat noch Ressourcen zur Verfügung, ja, das heißt, ich kann den Service da drauf bauen. Ne? Und das ist im Prinzip, was man macht mit Mesos, Marathon, Kronos und so.
Das heißt, ich kann mir das jetzt komplett selber aufbauen mit eigenen VMs oder ich nehme halt einen, ja, Service, wie wir jetzt in Microsoft Azure auch sehen werden.
Genau. Okay. So, was wir jetzt haben, ist dieser Azure Container Service. Ja? Und der hat im Prinzip, wenn man sich das anschaut, auf der rechten Seite erstmal ist am besten anzufangen. Container und Cluster Management, fangen wir mit Cluster Management an, das habe ich schon beschrieben, das heißt, du brauchst eine Software, die weiß, wie viele Maschinen in dem Verbund stehen, in dem Cluster stehen, die auch weiß, wie die Maschinen, wie der Gesundheitszustand der Maschinen ist, ja? Die auch weiß, okay, die Maschine ist nicht mehr dabei, wo dann praktisch ein Vote ist und sagt, okay, die Maschine gehört jetzt nicht mehr zum Cluster und so weiter. Das ist im Container Service haben wir als Cluster Management halt Mesos genommen. Mesos ist relativ populär. Wir haben auch Swarm, Docker Swarm ist praktisch das Cluster Management. Dann und obendrauf brauchst du halt ein Framework, das im Prinzip sagt, hey, schmeiß oder move die Services auf die verschiedenen Nodes. Die Maschine, also Node, hat Ressourcen zur Verfügung. Ja? Die kann noch einen Service annehmen und dann hast du so, was ich nenne, Scheduler und Orchestrator.
Okay.
Ja? Da ist halt Kronos oder Marathon relativ populär. Und wie du vielleicht schon merkst, sind sehr viele einzelne Komponenten hier. Ne?
Und kannst, das ist jetzt auch nichts, was komplett von Microsoft gebaut wurde.
Nichts von Microsoft.
Genau, sondern wir haben halt Technologien genommen, die am Markt etabliert sind und haben diese auf die Azure-Plattform gebracht, genau, und es einfach gemacht für den Endnutzer, diese Services auf Microsoft Azure zu betreiben.
Genau, und das ist wirklich unser Goal, ja, für den Container-Service. Da ist wirklich nichts Microsoft-Spezifisches dabei. Das ist alles Open Source verwendet. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, machen es wirklich super einfach, um das Ganze halt zu provisionieren.
Ja.
Das zeigt sich auf der linken Seite, Service Tooling. Du kannst im Prinzip so ein Cluster hochziehen mit einem Azure Resource Manager Template. Container Tooling für Containers ist genau dasselbe. Das heißt, du nimmst die Docker APIs und kannst mit Docker kommunizieren und so weiter und so fort. Okay. Und drunter liegen ist halt unser Stack, das, was es sagt. Ne? Wenn du so ein Cluster provisioniert hast, am besten zeige ich euch das mal, wie einfach das ist. Jetzt gehen wir mal in den Browser und öffnen ein neues Tab. In der Demo, wir haben auf GitHub unsere GitHub Azure Quick Starts, schon mal gesehen. Das ist ganz interessant, weil wir haben sehr viel Quick Start Templates für Azure Resource Manager. Das bedeutet, ihr braucht die nicht vom Scratch bauen. Ja, ihr könnt einfach zu GitHub gehen, sucht nach Azure Quick Start Templates.
Genau, wir werden den Link dann auch unter das Video packen, dann kann man da.
Und da habt ihr alles, da könnt ihr anfangen und könnt es praktisch customizen. So, in hier haben wir jetzt dann praktisch unseren Container Service. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben es super einfach hier, wo wir sagen, Deploy to Azure. Ja? Und momentan ist Chapin Japan East Only. Das liegt daran, dass es Container Services gerade noch in Private Preview.
Mhm. Aber das heißt, wenn ich mich jetzt dafür registriere, dann komme ich nicht so ohne weiteres rein, sondern muss noch ein bisschen warten.
Ja, na, du kannst eine E-Mail schicken, wir können auch den Link rausschicken. Du schickst eine E-Mail, wir enablen euch da und ihr könnt dann damit spielen.
Okay, das heißt, ich kann es jetzt schon ausprobieren.
Ja. Public Preview ist nicht mehr so weit raus, also kommt Anfang Februar ist Public Preview dann, dann kann es jeder nehmen. Aber hier, das Wichtige hier ist, du hast ein Mesos-Cluster mit Windows-Jumpbox, Linux-Jumpbox oder keiner Jumpbox und dann, wenn du einfach sagst, okay, ich möchte eine Windows-Jumpbox, was bedeutet, da ist eine Maschine, die nimmst du im Prinzip als Jump-Host, mit der du mit deinem Service, wo du da praktisch deine Web-UI findest für deinen Service und so weiter, das ist im Prinzip Teil des Virtual Networks dann. Ne? Und du klickst auf den Link, ist dann super einfach und das ist übrigens, gilt es für im Prinzip jedes Quickstart-Template. Es öffnet es dann im Azure Portal hier. Du könntest dann ganz einfach noch das Template editieren, falls du möchtest.
Das ist jetzt das ARM-Template, das Azure Resource Manager.
Genau. So, wenn du jetzt spezielle, wenn du unsere Templates nicht magst und möchtest sehen, wie Sachen funktionieren, kannst du das direkt hier im Portal editieren. Also was ich immer hier mache, ist, für den Container Service haben wir ein Admin Username, ist Azure User, aber ich will immer meinen eigenen hier. Und dann Save, sollte eigentlich ein Parameter sein. Dann kannst du einfach Parameter eingeben, also sprich das Admin Password. Das ist jetzt für die Windows-Jumpbox, weil Linux-Jumpbox, wir promoten SSH-Keys, ist auch nicht empfohlen, dass du da Passwort und Username verwendest. Das ist wirklich das Admin-Passwort für die Windows-Jumpbox und dann kannst du es eingeben. Mach das jetzt natürlich nicht alles, weil es relativ...
Es dauert ja auch ein bisschen, bis das Ganze dann gleich live ist.
Was ich noch hervorheben will, ist im Prinzip der Agent-Count. Agent bedeutet, das sind die Maschinen, die du in deinem Cluster haben willst, die im Prinzip die Services oder Containers hosten. Ja? Wenn du ein Five-Node-Cluster haben willst, nimmst du ein Five-Node-Cluster und gibst einfach 5 ein. Das bedeutet, der provisioniert dir jetzt 5 Maschinen.
Mhm. Ja? Kann ich das nachher noch ändern im laufenden Betrieb?
Ja, du kannst ein Scale-Out machen. Da musst du allerdings mit dem Template arbeiten, Azure Resource Manager Template, musst es über Kommandozeile machen, musst eine Deployment-ID mit angeben. Und dann hast du einen Master Count. Master Count ist, du brauchst jetzt im Prinzip in einem Mesos Cluster, du brauchst einen Master, der sagt, okay, der mit den Clients oder mit den Clients kommuniziert und sagt, hey, wer kann mir denn eigentlich Ressourcen zur Verfügung stellen? Ja? Da reicht einer, aber natürlich, wenn die Maschine runtergeht, hast du richtig ein Problem. Ne? Das heißt, normalerweise hast du 3 für Hochverfügbarkeit für den Cluster, für den Master, nimmst du mal 3 Instanzen. Mhm. Dann gibt es ein anderes Key-Value-Store, das nennt sich Zookeeper und Zookeeper managt das dann und weiß auch, okay, das ist jetzt mein Master, wenn der runtergeht, promotet er den zweiten zum Master.
Okay. Zookeeper, so wie Zoowärter, der ist dann für die ganzen Tierchen da zuständig, die dann in der Farm unterwegs sind.
Genau. Okay. Ja, und dann, da hier gibst du praktisch deinen SSH ein und so weiter und dann klickst okay.
Okay, und die empfohlenen VM-Größen sind jetzt schon in dem ARM-Template hinterlegt. Das heißt, ich muss jetzt nicht selber erstmal noch irgendwie Assessment machen, welche VM-Größe ich brauche.
Nee, das gilt im Allgemeinen für so ziemlich jedes ARM-Template. Die VM-Größen, die da vorgeschlagen werden, sind die Recommended-Größen von uns. Basiert teilweise auf Tests, die wir gemacht haben und haben gesagt, okay, das ist die appropriate size für eine Virtual Machine mit einem typischen Average Workload. Ne?
Okay.
So, hier habe ich einen Container-Service, der ist schon fertig. Was du dann bekommst, ist natürlich relativ viele Maschinen, relativ viele Resource-Providers. Mhm. Hier, wenn man reinschaut, hast du...
Also wenn man das ausprobiert, sollte man auch gucken, dass man da entsprechend noch vielleicht Guthaben auf seiner MSDN-Subscription hat, damit man nicht so schnell die großen Rechnungen bekommt.
Ja, yep, genau. Es gibt ein cooles Tool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist der ARM Explorer, Azure Resource Manager Explorer. Wenn ihr zu resources.azure.com geht, das ist nur ein Side-Note. das ist ein publicly available Tool und dann könnt ihr reingehen, Subscription, dann seht ihr alle eure Subscriptions hier. Und unter den Subscriptions, wie zum Beispiel, ich habe natürlich mehrere, unter den Subscriptions seht ihr Azure Resource Groups und dann könnt ihr hier einfach, die könnt ihr einfach deleten. Das heißt, ihr müsst es nicht einzeln machen, ihr müsst kein Skript schreiben, das ist ein relativ nettes Tool.
Ja. Ja. Man kann es aber auch über das Management-Portal machen.
Genau. Ne? kurzer Side-Excuse. So, das sind im Prinzip alle Ressourcen, die da gebaut wurden. Du hast sehr viele, du hast deine Master, du hast deine Agents und so weiter und so fort. Was du dann bekommst ist, ich habe hier jetzt über PuTTY schon einen Tunnel in meinen Master gemacht. Was wir machen ist, wenn wir den Cluster aufbauen, wir ziehen nicht nur die Maschinen hoch, wir konfigurieren auch die Frameworks. Wenn du dich erinnerst, ich habe gesagt, wir haben Marathon und Kronos. Das heißt, wir konfigurieren den kompletten Mesos-Cluster für euch. Ja? So da habt ihr damit nichts zu tun, da müsst ihr nichts mitmachen. Ja? Das heißt, das ist einfach, das funktioniert. Sobald der Resource Provider oder sobald die Resource Group und alle Resources da drin verfügbar stehen, könnt ihr den verwenden. Mhm. Ja? Das habe ich hier gemacht. Also ich habe im Prinzip mich auf den Master connected mit PuTTY. Ich habe einen SSH-Tunnel gemacht. Dadurch, dass ich einen SSH-Tunnel gemacht habe, kann ich hier direkt auf die Marathon UI zugreifen. Und in der Marathon UI siehst du dann im Prinzip alle Applikationen, die laufen. Ich hatte das natürlich schon vorbereitet. Ich habe hier Applikationen laufen. Das ist ein E-Commerce-Sample basierend auf Containern. Mhm. Das könnt ihr euch runterladen. Das ist auf Flag.io, ein GitHub-Repository. Könnt ihr euch runterladen. Da habe ich schon mal das Gateway deployed und Order enthält zwei andere Services, eine Order-Datenbank, das ist MongoDB basierend und ein Order-Service. Okay. So, nur um zu beweisen, dass ich halt recht habe hier, dass ich hier nicht cheate. Hier ist mein Tunnel, ja, und wenn ich jetzt hier mein Frontend deploye, hit Enter, deployt er das Frontend. Wenn ich jetzt hier reingehe und mache einen Refresh, müsste ich jetzt sehen, wie im Prinzip mein Frontend deployed wird. Oder nicht? Moment. Achso, ich bin ja hier, Entschuldigung. Hier sieht man das Deployment. Mhm. Also das heißt, jetzt wird praktisch der Frontend-Container mit dem Frontend-Service in den Mesos-Cluster deployed. Und wir verwenden Marathon dafür. Okay. Wenn das jetzt läuft, jetzt siehst du, der Container läuft, ja, dann kannst du hingehen und kannst im Prinzip auf dein Mesos Cluster gehen und dir dann das Frontend anschauen. Jetzt muss man schauen, ich glaube, das war irgendeine. Muss ich nochmal zurückgehen, weil ich hier mein Endpoint brauche für meinen Load Balancer. Mal hier reingehen und dann gehe ich hier auf den Load Balancer. Das ist im Prinzip der Load Balancer für die Agents. Das heißt, wenn du Applikationen drauf hast, die sich on Ports listening für Endpoints, es wäre dann genau hier. Hier ist die IP-Adresse für den Endpoint. Kopiere ich das einfach mal hier rein und dann 8080. Und hier ist meine Microservices-Applikation. Okay.
Cool. Also, und das ist jetzt der Service, der das für das Frontend verantwortlich ist. Genau. Und alle anderen Komponenten dieser E-Commerce-Applikation sind in separaten Services und können dementsprechend unabhängig skaliert
werden. Das ist eine reine Microservices-Applikation. Und wenn ihr euch hier, das ist ganz interessant, wenn ihr euch hier auf Flag.io GitHub-Account, wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr auch, wie die Marathon-Files strukturiert sind, das heißt, wie die Services sich selbst finden und so weiter und so fort. Das ist ein relativ cooles Beispiel. Wenn ihr Fragen habt, bschorl@microsoft.com. Okay, so das ist im Prinzip unser Container-Service. Takeaway hier ist ganz einfach, wir machen es super einfach, diese Open-Source-Komponenten für euch zu provisionieren. Das heißt, ihr müsst euch da um nichts kümmern, habt ihr gesehen, einfach Template. Bis sagen, wie viele Masters das ihr wollt, wie viel Agents das ihr wollt. Und dann kriegt ihr diesen fertigen Cluster, der hier gezeigt wird, entweder mit Jumpbox oder ohne. Mhm. Und könnt im Prinzip anfangen, Containerized Applications oder auch nicht Containerized Applications in den Cluster zu deployen.
Okay.
Vielleicht noch ein Wort, falls irgendwelche Zuschauer irgendwelche anderen Requests haben, zum Beispiel, hey, wir wollen Kubernetes auf Azure, auch bei uns melden, weil das ist wirklich sehr, sehr community-driven und wir versuchen dann natürlich auch zu ermöglichen, was unsere Kunden wollen. Und wenn ein großer Demand für Kubernetes da ist zum Beispiel, machen wir das.
Okay, cool.
So, letztes Thema. Das ist ein relativ großes.
Viel Stoff, ne? Und gerade weil es alles neu ist, ist es halt super spannend. Das heißt, es setzt zwar auf den Diensten auf, die wir kennen, es setzt auf den VMs auf, setzt auf den Resource Manager auf, aber es ist doch etwas, was uns irgendwie hilft, jetzt gerade diese neuen Technologien sehr schnell umzusetzen.
Genau.
Und gerade neue Technologien, Microservices, das heißt bei selbstgeschriebenen Microservices, die ich jetzt unabhängig von Containern betreiben will, ist natürlich jetzt hier das nächste Thema spannend.
Genau. Service Fabric ist im Prinzip, also wir pitchen das als unsere Microservices, Hyperscale, super reliable Microservices Plattform. Das ist jetzt nicht nur ein Marketing-Slogan, ich habe ja eingangs erwähnt, das ist auch kein neues Produkt. Mhm. Ja, wir verwenden das intern seit 6 Jahren für unsere eigenen Services.
Das heißt, es ist auch entsprechend erprobt und wir haben es viele Jahre benutzt und jetzt können endlich Entwickler draußen es auch verwenden.
Genau. Und es adressiert halt die ganzen harten Probleme, die man in Distributed Computing hat. Ne? Ja. So Service Fabric selbst, wenn man unten anfängt, habe ich ja schon erklärt, läuft auf Azure, Private Cloud, auf any other Cloud, muss ich nicht mehr eingehen. Aber dann, wenn ihr euch erinnert, ich hatte zuerst dieses Diagramm, dann haben wir halt dieses Cluster Management and Orchestration Layer in Service Fabric. Das bedeutet, Service Fabric zieht ein Cluster hoch, genauso wie Mesos. Der Unterschied da ist, dass der Cluster, wenn du 5 Nodes brauchst, brauchst du nur 5 Nodes. Du brauchst keinen Master, weil Service Fabric ist im Prinzip self-containing.
Das heißt, Azure sorgt für die Orchestrierung, für das Management.
Service Fabric hat Leader Election eingebaut, hat Health eingebaut und weiß zum Beispiel selbst, wo die wieder Status von den verschiedenen.
Also noch mehr Richtung Platform as a Service.
Ja. So, was du natürlich von Service Fabric bekommst dann, ist, was ich gemeint habe, Cluster Management, Orchestration Capabilities. Mhm. Sehr interessant für Microservices-Szenarios ist die No-Downtime-Upgrades. Das heißt, wenn du eine neue Version von einem Service hast, kannst du den neuen Service deployen in Service Fabric und deine Version 1 von dem Service ist immer noch da und responsive. Mhm. Ja. Wenn irgendwas in dem Upgrade schiefläuft, rollt Service Fabric das automatisch zurück.
Okay.
Das ist ein relativ cooles Feature. Dann Service Fabric ist natürlich auch entgegen Cloud Services super High Density Plattform.
Das heißt, bei Cloud Services haben wir in der Regel für jeden Service eine eigene VM und können dann auch nur in VM-Instanzen skalieren. Ja. Das heißt, es wird auch sehr schnell sehr teuer und nur bei wenigen Services lohnt es sich wirklich, weil wir eine komplette VM auch auslasten.
Ne? Genau. Und Service Fabric ist halt komplett unterschiedlich. Du hast halt deine Grenze ist im Prinzip die Resources, die durch die virtuelle Maschine zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist deine Grenze. Und Service Fabric erkennt es natürlich und würde dann auch den Cluster ausbalancen. Das heißt, sie würden nicht neue Instanzen auf einer Node erzeugen, die eh schon unter Stress ist. Ne?
Okay. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was hier ganz oben steht, stateful und stateless. Das war ja auch immer so die Herausforderung bei den Cloud-Services, dass wir da in der Regel stateless unterwegs waren. Von daher auch eine spannende Neuerung.
Ja, so, es ist komplett neu. Es muss man auch ganz ehrlich sagen, es fordert ein bisschen Umdenken. Ja? Ja. Weil wir die letzten 6 Jahre, Cloud-Services, wir waren 6 Jahre ungefähr, haben wir natürlich immer das Stateless-Mantra promoted und gesagt, hey, ihr müsst stateless sein für Scale-Out-Szenarien. Ja. Stateless bedeutet jetzt nicht, es ist ein Taschenrechner oder so, das bedeutet einfach, deine Daten liegen irgendwo in der Datenbank oder du holst dir die Daten aus dem Cache.
Ja. Das heißt, es ist nicht auf der gleichen Instanz, wo auch mein Service läuft, auf der gleichen VM etc.
Ja. Was Service Fabric offert natürlich stateless Services, also das heißt, die kannst du ganz normal schreiben oder programmieren, wie ihr es gewohnt seid. Service Fabric hat aber auch stateful Services und das ist wirklich ein komplettes Novum. Weil wenn ihr überlegt, wenn ihr super high skalierbare Applikationen habt, dann welches Pattern da relativ populär ist, ist dieses Colocation Pattern. Das heißt, du willst die Daten relativ nah an deinem Compute haben. Ne? Und das ist, was Service Fabric macht. Mit einem Stateful Service hat Service Fabric im Prinzip den Code, Compute, zusammen mit den Daten. Mhm. Was wir noch machen ist, wir sorgen dafür, dass ihr keine Daten verliert. Und wir können das guten Gewissens sagen, SQL Azure hat ab und zu mal Hiccups gehabt, aber hat nie Daten verloren. Ja? Ja. Und das liegt daran, dass wenn ihr Daten in einen Stateful Service schreibt oder wenn ihr einen Stateful Service von Service Fabric verwendet, die Daten werden im Prinzip repliziert. Und das ist ein Acknowledgement-System. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Daten in einem Secondary zum Beispiel geschrieben wurden. Das heißt, dass die redundant vorhanden sind. Wenn dann eine Node oder eine Maschine runtergeht, die den Primary hat, der Primary ist im Prinzip der, der die Request surft, promoted Service Fabric einen anderen, den Secondary praktisch zum Primary, und der Secondary, der jetzt dann Primary ist, fängt an, Requests zu surfen. Mhm. Das ist ein relativ cooles System und ist auch relativ einfach, möchte ich sagen, zu programmieren, wenn du ein .NET Developer bist. Ja? Mhm. Weil das .NET Programming Models sind, klar, du hast ein bisschen neue Konzepte, die du lernen musst, ja? Wie zum Beispiel Reliable Dictionaries, mhm, und so weiter, aber für einen .NET Developer ist es ein relativ smoother, okay, Transition, cool, Path. Vom Cluster hat man schon erwähnt, der Unterschied zum Mesos-Cluster jetzt ist, ist, dass ich wirklich, wenn ich ein Five-Node-Cluster habe, nur Five Nodes habe.
Ja? Und ich bezahle auch nur für diese Five Nodes.
Du zahlst nur für die Five Nodes und die kannst du praktisch voll machen, wie du willst. Ne? Du kannst dann auch Scale-Out machen, Service Fabric erkennt auch. Du kannst sogar in Service Fabric deine Services Load reporten lassen. Das heißt, die sagen dann, hey, ich brauche so und so viel, und dann macht Service Fabric, stellt Service Fabric sicher, dass die auf andere Nodes mit mehr Ressourcen gemoved werden. Aber der große Unterschied hier ist, dass eben Service Fabric intern auch eigene Stateful Services verwendet. Und deswegen wird im Prinzip hier ein Ring gebildet. Okay. Ja. Und dadurch, und die unterhalten sich, dass die Service Fabric Runtime auf jeder Node, und die unterhalten sich untereinander und wissen genau, was der Status ist.
Okay. Das heißt, wenn dann eine zusätzliche Instanz eines Stateful Services auf einem anderen Node erzeugt wird, haben wir auch die gleichen Daten, die, genau, wir entsprechend in diesem, yes, Service auch brauchen. Genau.
Ich glaube, der größte Takeaway von dem Slide ist einfach, hey, wenn ihr einen Service Fabric Cluster im Prinzip baut, der Unterschied zum Container Service, weil wir bekommen die Frage oft, ist, du hast, wenn du einen Five-Node-Cluster hast, musst du dich nur um fünf Maschinen kümmern im Prinzip. Ne? Dann Web Request, der auf deine Applikation zugreift, geht natürlich dann über einen Azure Load Balancer hier. Und das war's dann.
Okay.
So, cool. Programming Models hast du kurz erwähnt. Service Fabric hat natürlich verschiedene Programming Models. Und zwar haben wir AnyCode. Das ist jetzt sehr ähnlich zu Mesos mit Marathon, ja, wo du auch jegliche Art von Applikationen, ja, rein deployen kannst. Service Fabric, du kannst im Prinzip über ein Application Package sagen, hey, ich möchte diese Applikation in Service Fabric hosten. Deployst den Service Fabric und Service Fabric macht die automatisch hochverfügbar. Hm. Nicht stateful, aber hochverfügbar.
Ja? Ein bisschen so, wie wir es von den Cloud Services auch kennen.
Genau. Ja? Und du kannst dann auch, wenn du die Runtime mit Package, eine Java-Applikation rein hosten in Service Fabric, du kannst Cassandra, MongoDB, ja, und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich unsere eigenen Programming Models, das Reliable Actors API und Reliable Services API. Mhm. Actors ist ein relativ nettes Konzept, wenn du im Prinzip Single Small Compute Units brauchst, ja, und Concurrency Issues vermeiden willst. Muss man allerdings dazu sagen, das erreichst du auch über Reliable Services, weil bei uns die Reliable Actors basieren praktisch auf Reliable Services. Okay. Ne? Wichtig für das in dem Overview Talk sind die verschiedenen Programmiermodelle. Das Ganze ist momentan, also Reliable Actors, Reliable Services, ist momentan verfügbar in C-Sharp, .NET SDK, obviously. Wir portieren Service Fabric auf Linux, und okay, die Sprache, cool, auf Linux wird sein Java. Wir sind relativ weit mit dem Port. Mhm. Und dann natürlich Native C++. Und wenn dann Leute kommen und sagen, hey, wir möchten Node.js-Unterstützung und so weiter, für das Programming Model, ja. Du kannst Node.js-Apps schon laufen lassen, aber für das Programming-Model würden wir dann praktisch die Language-Bindings einfügen. Okay, so schnelle Demo für Service Fabric. Die Demo haben wahrscheinlich viele schon gesehen. Ich finde die aber immer noch relativ cool, weil die zeigt eigentlich, was Service Fabric is about, oder was es halt ausmacht. Das ist, was wir nennen, unsere Asteroids. Mhm. Ja. Und wenn ihr euch das anschaut, die gehen jetzt alle in eine Richtung, die drehen sich nicht. Ja? Die fahren relativ straight und bouncen da in der Gegend rum. Warum das ein bisschen stottert, ist nicht Azure, ist im Prinzip die Grafikkomponente. Ja? Das Ganze ist in Visual Studio Projekt, und ihr könnt euch das Beispiel auch runterladen. Ne? Das haben wir auf GitHub und könnt damit spielen. Das Ganze ist basierend auf Actors, das heißt, jeder dieser kleinen Teile ist im Prinzip ein Actor und hat noch ein Frontend, wo du das praktisch ansprechen kannst, dass es im Browser gezeigt wird. So, wir haben hier was eingebaut, und zwar ist es so, dass wir sagen, hey, weißt du was, wir lassen das Teil jetzt mal komplett drehen. Ja? Also nicht nur so rauf und runter, sondern auch dieses Teil drehen. Okay. Das mache ich jetzt mal, das heißt, ich habe den Code hier einkommentiert.
Aber das ist jetzt auch Service Fabric in Microsoft Azure oder läuft das jetzt auf deiner lokalen
Maschine? Das ist Service Fabric in Microsoft Azure. Mhm. Wichtig ist ein guter Punkt, wir haben auch Service Fabric lokal. Das ist genau dasselbe. Ist nicht wie Cloud Services, kein Emulator. Ja. Das ist wirklich genau die gleichen Bits.
Das heißt, selbst wenn ich jetzt vielleicht aus Kostengründen das noch nicht auf Azure erproben möchte, kann ich es auf meiner lokalen Maschine machen. Da gibt es die entsprechenden Tools für und ich kann genauso arbeiten.
Es ist das SDK, das ist dann schön in Visual Studio integriert und du kriegst genau dasselbe. Und der Vorteil ist halt wirklich, ich habe ja sehr lange mit Cloud Services gearbeitet und das größte Problem mit Cloud Services war einfach Environmental Differences. Ja. Es hat im Emulator funktioniert, es hat auch nicht in Azure funktioniert und Troubleshooting und so weiter. Ja. Hier, das sind genau die gleichen Bits, das funktioniert genau gleich. Das heißt, was du auf deinem lokalen Rechner machst, und funktioniert, das funktioniert dann natürlich auch in unseren Clustern.
Cool. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Redeploy machst, geht das auf Azure und dann...
Genau, das geht jetzt auf Azure. Das sieht man auch hier, wir haben hier Target Profiles. Das Tooling ist so ähnlich wie Cloud Services Tooling, ein bisschen anders, aber wir haben so Cloud Profiles, Local Profiles. In dem Fall hier mache ich ein Cloud Profile, dann checke ich hier Upgrade the Application. Was ich dann hier mache ist, sehr wichtig, ich update nur den Actor Service. Ich habe den Web Service, mein Frontend, habe ich nicht angefasst.
Okay. Ne? Das heißt, ist wirklich dieses servicebasierende Modell.
Genau. Nicht. Jetzt update ich nur das. Du siehst dann sofort, wir reffen auch die Applikation. Ja? Mhm. Dann mache ich hier überall 1 rein. Das war falsch. Ich soll 3, Version 3. Machen wir hier überall 3. Das heißt, ich habe eine neue Version von dem Service. Und dann mache ich einen Save und dann publish ich. So, was jetzt passiert ist, wir machen ein Paket und schieben es hoch nach Azure. Was ich aber zeigen will hier ist der Service Fabric Explorer. So, du hast genau denselben Service Fabric Explorer lokal. Das heißt, es ist genau die gleiche UI.
Das heißt, nachdem ich Azure Service Fabric bei mir lokal installiert habe, sieht es dann genauso aus.
Alles, was ich hier mache, ist identical zu On-Prem. So, hier siehst du die ganzen Nodes. Ich habe einen 5-Node-Cluster, ja, die siehst du hier. Und dann, wenn ich auf die Visual Studio Application gehe, ich habe 2 Applikationen hier, Visual Studio Application. Du siehst hier, jetzt komme ich hier in ein Zeichen, das sagt Upgrade. Ja? Das heißt, Upgrade ist in Progress und jetzt sehe ich sogar den Progress von dem Upgrade hier. Ja? Kann ich reinklicken und sehe, wie mein Service jetzt langsam upgegradet wird. Jetzt warte ich, bis der Progress hier bei einem, ein bisschen schneller machen, bis der Progress hier bei einem durch ist, weil dann, wenn man zurückgeht und genau schaut, wirst du sehen, dass sich jetzt die einzelnen Teile nacheinander anfangen zu drehen.
Okay, weil dann pro Instanz des Services das entsprechend dann umgesetzt wird.
Genau, und das ist relativ cool, wenn man sich das überlegt, weil du hast im Prinzip deine Version 1 noch laufen, du deployst eine neue Version in Azure, in Service Fabric Cluster, und du hast für eine gewisse Zeit hast du sogar so diesen Mix-State in hier. Deswegen mag ich die Demo so.
Das heißt, wenn man jetzt nochmal auf dieses E-Commerce-Szenario gehen würde, wäre das vielleicht der Warenkorb, der für den ersten Kunden vielleicht schon anders aussieht, weil er auf einer anderen Instanz ist, als vielleicht für den Kunden, der gerade noch in seinem Shopping-Prozess ist.
Genau. Und das ist halt wirklich ganz cool. Und dann kannst du im Prinzip den Progress anschauen. Das heißt, einen hat er completed. Wenn man jetzt zurückgeht und schaut ganz genau, müsste man sehen, dass sich einer zu drehen anfängt. Jetzt hängt der Browser hier, glaube ich. Jetzt ist er wieder da. Jetzt, wenn man ganz genau hinschaut, müsste jetzt gleich mal einer kommen, der sich auch dreht.
Bewegen sich so schnell, man sieht es gar nicht.
Ja, ja. Also vertraut.
Aber die Demo kann man sich ja selber anschauen.
Ihr könnt euch die Demo selber anschauen und es funktioniert great. Und was ich noch sagen will hier ist im Prinzip dieser Service Fabric Cluster Explorer. Ja? Das ist mein Service Fabric Cluster in Azure, den kann ich ganz normal in Azure Portal, übers Portal oder auch über ARM Template bauen. Dann hast du im Prinzip deine Service Fabric Umgebung zur Verfügung und kannst loslegen. Okay. Und lokal hast halt auch eine sehr reichhaltige Entwicklungsumgebung.
Super cool.
Ja, das war wirklich ein High-Level-Umriss
über Service Fabric und Container Service. Trotzdem viel Stoff, ne? Gerade was jetzt da an Neues in Azure kommt zum Thema Microservices, ist halt super spannend. Und von daher gute Arbeit gemacht die letzten Jahre. Also da hat man echt eine gute Entwicklung gesehen. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, sich mal die neuen Sachen anzuschauen. Ja. Gerade Service Fabric, super spannend, weil ich es halt auch in analoger Form direkt auf dem eigenen System ausprobieren kann. Natürlich Container Service auch ganz spannend. Gerade wenn ich vielleicht jetzt schon irgendwelche Docker-Cluster betreibe, dann komme ich mit dem Container Service super schnell auch zu sichtbaren Ergebnissen.
Ich möchte noch dazu erwähnen, wir bauen, also das ist auch, wofür ich verantwortlich bin, wir machen auch Container-Integration mit Service Fabric gerade. Das bedeutet, ich habe ja erwähnt, dass Service Fabric auch ein Cluster Management und Orchestration Tool ist. Und anstelle unserer Services hochzuziehen oder ich sag mal ein Paket mit Node oder Java drin, ist es für uns wirklich nicht sehr schwer, auch Containers hochzuziehen. Okay, cool. Das heißt, Service Fabric wird dann beides unterstützen: Native Microservices, also Non-Containerized Microservices, Containerized Microservices und so. Ich glaube, das Main Takeaway ist, dass Azure eine super offene Plattform ist. Wenn ihr .NET-Entwickler seid und wollt Microservices entwickeln, möchtet die hochverfügbar haben, möchtet Data Security haben, Service Fabric, great choice. Wenn ihr mit Docker oder Windows Containers, Hyper-V Containers schon angefangen habt und habt irgendwelche Departments in euren Unternehmen, ist auch auf Linux setzt, Container Service, certainly eine gute choice. Prinzip Azure offered was für jeden. Ne?
Super cool. Ja? Gut, ja dann vielen Dank Boris für deine Zeit. Und ja, da wird noch vieles kommen. Ich sehe, ihr seid höchst beschäftigt, das Ganze noch weiterzuentwickeln, von daher auf dem Laufenden bleiben. Und ich freue mich, dass ich hier sein konnte und vielen Dank für die spannenden Infos.
Danke. Okay, ciao.